Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Inmitten der sanft geschwungenen Hügellandschaft des Schweizer Mittellandes liegt ein Ort, an dem Landwirtschaft, Forschung und Nachhaltigkeit eng miteinander verwoben sind und gelebt werden. Ein Hof, der zeigt, dass Boden, Wasser und Mensch keine getrennten Systeme sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen. Und dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen nicht zwangsläufig mit Verzicht verbunden ist. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute geht es um Wasser in der Landwirtschaft. Wenn Wasser zur Mangelware wird, entscheidet der Regen über die Zukunft einer erfolgreichen Landwirtschaft, wie wir ihn aufnehmen, speichern und nutzen. Und genau da wird es heute spannend. Wir sprechen über einen innovativen Ansatz im Wassermanagement auf Betriebsebene eines landwirtschaftlichen Betriebs. Was heißt es, Wasser im Gelände zu lesen? Welche Rolle spielen Topografie, Bodenleben und Bewirtschaftung? Und wie wird aus praktischer Landwirtschaft ein Reallabor, das von einem begleiteten Forschungsprojekt systematisch ausgewertet wird? Und jetzt rein ins Gespräch mit Marco Schwegler-Meyer-Hans vom Kratzhof in der Schweiz.
Also ich bin sicher, dass es in einigen Regionen, ich würde sogar auch Deutschland, Norddeutschland dazu zählen, ist die Gefahr sehr groß, dass das total privatisiert werden könnte. Sogar mit dem Argument, ja, wenn Wasser keinen Wert hat, dann schaut man nicht gut dazu. Der Kapitalismus ist ja kein Naturgesetz, im Gegensatz zum Wasserkreislauf. Wie gut, dass er auch immer funktionieren mag, aber da spielt die Natur mit. Das Wasser zeigt uns den Weg, wenn wir ihn denn sehen wollen.
Moin, oder wie man bei euch sagt, grüezi, Markus. Ich freue mich, dass du Gast in meinem Podcast bist. Wie geht's dir?
Ja, danke, lieber Jörg. Auch von mir herzlich willkommen. Es geht mir wunderbar, obwohl es ist sehr neblig draußen. Irgendwie ist noch Winterstimmung, ein bisschen eingeigelt. Aber mit voller Vorfreude auf das neue Gartenjahr oder Landwirtschaftsjahr.
Das kann ich mir gut vorstellen. Bei uns ist ein ganz ähnliches Wetter. Für alle, die diesen Podcast 2028 bei 38 Grad auf den Malediven hören. Wir sind jetzt im Jahr 2026. Es ist Ende Januar tatsächlich. Und wir haben Schnee bei uns und wahrscheinlich bei euch auch. Und so viel kann man ja verraten. Ich spreche gerade mit dir und du bist in der Schweiz und erzähl doch mal ein bisschen zu dir, wer ist Markus Schwegler-Meyer-Hans und Claudia Meyer-Hans, die heute nicht dabei ist, aber vielleicht zuhört.
Genau. Ja, also wie gesagt, ich bin Markus Schwegler-Meyer-Hans und ich bin Landwirt, gelernter biodynamischer Landwirt. Das jedoch als Zweitausbildung. Ich habe vorher im Sozialbereich gearbeitet, also ich habe eine Ausbildung als Arbeitsagoge. Das war so mein erstes Berufsleben und jetzt seit 10 Jahren bin ich als Landwirt tätig hier auf dem Hof, zusammen mit meiner Frau Claudia. Und das war auch ihr Ursprung hier, also sie ist hier aufgewachsen, ihre Eltern haben hier Landwirtschaft betrieben und wir haben den Hof 2015 übernommen von meinen Schwiegereltern und ja, bewirtschaften den seitdem. Wir sind mitten in der Schweiz zu Hause, also im Kanton Luzern, noch im Hügelgebiet, schön auf einer Hügelkuppe gelegen und genießen hier das bäuerliche Dasein.
Es ist eine wunderschöne Region, in der ihr leben dürft. Also ich meine, wir in Schleswig-Holstein leben ja auch in einer schönen Region, aber tatsächlich Luzerneck ist traumhaft schön. Nun gibt's ja bei euch, wenn man sich das so mal versucht vor Augen zu führen, nicht so viel Wasser wie bei uns und Wasserkünste, mein Podcast dreht sich ja ums Wasser. Wie ist denn dein Verhältnis zum Wasser?
Ja, tatsächlich ist es sehr vielfältig. Also mein Verhältnis ist eigentlich so in drei Teile. gegliedert. Also einerseits ist natürlich ein existenzielles Verhältnis. Also ich bin wie jeder Mensch davon abhängig, dass ich Wasser, und zwar sauberes Wasser, zur Verfügung habe. Dann ist es auch existenziell in Bezug auf den Betrieb, auf den Landwirtschaftsbetrieb. Also wir haben ein paar Kühe, ein paar Mutterkühe hier, die auch sehr wasserbedürftig sind. Und dann natürlich viel Vegetation, viel Kulturen, die Wasser brauchen. Dann ist aber auch eine kulturelle Verbindung, die ich da hege und pflege. Also Wasser ist in seinen Formen, wie es sich ausgestaltet, wahnsinnig spannend und weist immer wieder den Weg an verschiedene Orte. Also für mich ist Wasser etwas sehr Kulturelles auch historisch gesehen. Und dann halt auch ganz etwas Persönliches, so, ich würde sagen, ja, auf der Herzebene. Also ich denke, das geht sehr vielen so. Man kann stundenlang am Tümpel sitzen, am See, am Fluss oder auch am Meer und sich einfach berieseln lassen von den Geräuschen, von dem, was man sieht, von dem Duft. Und das ist eine sehr persönliche Ebene, die ich da zum Wasser pflege. Und ich denke, dieses Zusammenspiel ist also das Wunderbare am Wasser, was wir damit tun können, wie wir damit leben können und wie sich die Interaktion dann halt auch gestaltet.
Also du hast es gerade schon gesagt, das ist was Existenzielles und das Wasser, was mit uns macht, das haben wir, ich glaube, das merkt tatsächlich jeder von uns. Nicht umsonst ist ja das Reisen ans Wasser auch so beliebt, der Urlaub am Wasser so beliebt. Jetzt für euch als Landwirte, oder ich schiebe noch mal eine Frage vorneweg, wenn ihr sagt, seit 2015 bewirtschaftet ihr den Hof, war das eine klare Entscheidung für euch, dass ihr gesagt habt, wir steigen in dieses doch, zumindest für mich, aus der Entfernung immer schwieriger werdendes Metier ein in diesen Beruf? Der wird ja auch nicht leichter. Aber war das für euch klar? Ja, wir machen das definitiv.
Ja, das hat sich natürlich so ein bisschen entwickelt, aber es gibt schon so diesen Point of No Return, den ich zwar nicht mehr mit Datum benennen kann. Ich sage immer so, der Hof hat eigentlich uns gefunden. Wir haben eigentlich nicht den Hof gesucht, so an sich. Also wir kannten uns auch schon 5 Jahre, 6 Jahre so. Ja, ich war ja dann schon öfters auch hier oben und habe keine Sekunde an Landwirtschaft oder ans Bauersein verschwendet. Das kam dann so ins Feld, als ich so einen Berufsänderungswunsch hegte. Und natürlich aus dem Sozialbereich auch schon so ein paar Wertefragen, ethische Fragen, die mich immer wieder umtrieben. Und dann irgendwann realisiert, dass das hier eine riesige Möglichkeit ist, ins Handeln zu kommen. Also an solchen Fragen wirklich auf und mit dem Boden zu arbeiten. Und ich sehe darum die Landwirtschaft für mich oder für uns jetzt auch sehr stark als Kulturaufgabe, indem wir ganz viele verschiedene Aspekte, sag mal, beleuchten wollen, dann auch mit Menschen zusammen gestalten wollen, diskutieren wollen. Vielleicht finden wir da und dort mal Antworten in kleineren und größeren Fragen, aber das ist so der Antrieb. Und es gab dann schon einen Punkt, als klar war, jetzt gibt's kein Zurück, das müssen wir machen. Das bietet sich alles so schön an. Und gerade es ist ja nicht einfach, erstens überhaupt mal einen Hof zu finden, wenn man das denn möchte. Das ist dann innerhalb der Familie, das ist ein bisschen schweizerspezifisch sehr einfach oder viel einfacher als außerhalb der Familie, auch finanziell. Und ja, es ist ein hartes Pflaster, gerade auch ökonomisch und arbeitszeitmäßig. Arbeitsaufkommen ist sehr, sehr hoch. Und gerade deswegen ist dieser größere Rahmen, diese Kulturaufgabe für uns sehr, sehr wichtig und ich würde sogar sagen existenziell, dass wir hier in der Landwirtschaft tätig sind.
Jetzt bin ich nochmal neugierig. War das bei dir so, dass du tatsächlich zuerst mehr oder weniger auf den Hof, andersrum. Du hattest zuerst den Wunsch einer Veränderung beruflich und dann bist du quasi auf den Hof gekommen. Ich hätte jetzt gedacht, naja, wir übernehmen den Hof, dann mache ich eine Ausbildung dazu, damit ich es einfach auf breitere Beine stelle und fachlich fundiert. Klang jetzt gerade für mich eher andersrum.
Ja, war auch eher andersrum. Also man wird dann schon natürlich angeschubst, aber es war tatsächlich so, dass Claudia und ich eine man könnte mal sagen, eine Teilzeitausbildung, eine theoretische Teilzeitausbildung in Landwirtschaft gesucht haben und da dann wirklich so ein bisschen in die Materie reinkamen, unter anderem dann auch, das gibt Berechtigungen für die Übernahme, Direktzahlungsberechtigung, also Subventionen und so weiter. Und auch, das wird dann schon ein bisschen konkreter. Also da geht es nicht nur um Inhaltliches, und das war schon dann so ein Anschubser. Aber bis dorthin war eigentlich nicht die Idee, einen Hof zu übernehmen in dem Sinne. Und darum machen wir jetzt diese Ausbildung. Das kam dann nachher mit der biodynamischen Ausbildung, die dann nur ich noch gemacht habe. War das dann ganz klar umgekehrt, weil da wusste ich einfach so, jetzt muss ich noch auf dem Trecker sitzen, bevor ich da selber beginne.
Okay. Erstmal kann ja auch Spaß machen, auf dem Trecker zu sitzen.
Ja, durchaus. Ja, nicht zu viel.
Okay. Nun hattest du ja gerade gesagt, Wasser ist für euch auch auf dem Hof existenziell, und ihr habt, und darüber haben wir uns mehr oder weniger kennengelernt, nämlich über einen LinkedIn-Post, auf den gehe ich gleich an, auf das Wasserkulturgut. Aber nochmal für mich, wenn du jetzt sagst, es ist existenziell für euch, wo kommt denn euer Wasser her? Also euch jetzt Wasser, von euch auf dem Hof.
Ja, genau. Also unsere Wasserversorgung beruht eigentlich auf einer eigenen Quelle, eine eigene Quellfassung, die wir haben. Und das ist eigentlich diese Hauptlebensader, wo wir mit Trinkwasser versorgt werden, der ganze Hof. Das heißt für uns mal der ganze Lebensbereich der Menschen, aber auch der ganze Lebensbereich der Tiere und auch für die Bewässerung draußen. Das betrifft jetzt aber vor allem das Gemüse. Und das ist natürlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, eng, oder? Also es ist eine Quelle und die versorgt den ganzen Hof mit diesem lebensnotwendigen Elixier. Und das bietet sich dann an, das ein bisschen breiter abzustellen. Die Frage ist nun wie? Da kommen wir sicher später noch genügend drauf zu sprechen, aber es kam ganz sicher auch aus diesen Gedanken heraus oder den Erfahrungen auch, dass es doch recht herausfordernd war, in gewissen Situationen bezüglich Trockenheit und dann zu wissen, es gibt einfach diese eine Quelle, und das muss dann nicht mal sein als eine Quelle versiegt, sondern dass es einfach auch technisch, die technische Infrastruktur mal streikt. Das Wasser wird ja aus dem Wald. Und da wird das hochgepumpt, ein paar Höhenmeter. Das heißt, das ist direkt abhängig auch von Elektrizität, von Einrichtungen. Und ja, das ist sehr wichtig, dass es immer funktioniert. Und wenn man in allen Bereichen dann so abhängig ist davon, gibt einem das einfach ein bisschen zu denken, ja.
Merkt ihr denn Schwankungen in der Quelle, wenn du sagst, auch, also klar, die Sorge spielt ja immer ein bisschen mit, kommt mehr oder kommt weniger Wasser raus, aber merkt ihr denn Schwankungen jetzt in der Wassermenge?
Sehr wenig. Also in den 10 Jahren, wo wir jetzt hier sind, war das einmal der Fall. Das war es noch 2018, 2019. Das war diese starke, ausgeprägte Trockenperiode, wie wieder heute über 3 Jahre, so als eine Trockenperiode genannt, 18 bis 20. Und in dieser Zeit gab es tatsächlich die Situation, dass die Quelle zurückging. Hat sich ein bisschen erholt wieder, nicht ganz auf das Niveau von vorher, aber ist seitdem wieder stabil. Aber das war so eine Erfahrung und die war auch sehr, sehr prägend. Also das war dann das erste Mal, dass ich das real erlebt habe, was ich vorhin so theoretisch ausgeführt habe. Und plötzlich macht es da weniger und dann merkt man, das ist nicht so selbstverständlich, oder? Dass es einfach so funktioniert immer. Und mit den, sag's mal, klimatischen Herausforderungen, denen wir immer mehr begegnen halt auch, steigt natürlich diese Wahrscheinlichkeit, ohne genau zu wissen, wie dann die Wahrscheinlichkeit genau ist. Aber man kann einfach mehr damit rechnen, dass da irgendwie Schwankungen auftreten. Aber wir sind da sehr, sehr gut bedient. Es ist eine sehr, sehr stabile und sichere Quelle, trotz allem. Also wir haben da nicht große Schwankungen jetzt.
Nun bewirtschaftet ihr seit 2015 das Naturgut Katzhof. Und nun sind ja Landwirte eher ein bisschen konservativ. Aber Naturgut Katzhof klingt jetzt eher ein bisschen moderner. Ich bin einfach da neugierig, hieß der Hof schon immer so oder kam das Naturgut dazu und Katzhof hieß er früher? Und wieso heißt er Katzhof?
Genau. Karlshof war schon immer der Name und Naturgut, das haben wir dann dazu erfunden oder gedichtet. Ja, das sind dann viel so diese Auswirkungen, die dann so ein Quereinsteiger Leute haben, die machen da überall ein bisschen was neu und drauf. Aber Sachen, die dann quer in der Landwirtschaft liegen. Aber ja, es war natürlich so die Idee, wie wollen wir das benennen? Also gerade mit dieser Aufgabe, die wir da uns auferlegt haben, ich sag mal so, wir wollen uns eigentlich in jedem Bereich identifizieren können und wohlfühlen. Und das hat dann halt auch mit diesem Namen zu tun. Und ich weiß gar nicht mal mehr, wie der genau entstanden ist, aber es ist bis heute absolut stimmig, dass wir das Naturgut Karlshofen nennen. Und Karlshof war es schon immer. Es ist ein bisschen schwierig, die Herkunft des Ortes oder des Namens zu beschreiben. Es hat nichts mit Katzen zu tun, wie das sehr oft vermutet wird und auch sehr nahe liegt. Es hat eher damit zu tun, dass früher gab es so Flurnamen oder für Böden, Landschaften, die nicht so fruchtbar waren, oder man sagt, es waren so schlechte Orte, die hat man Katt genannt, also K-A-T-T, und das ist irgendeine Abwandlung daraus. Das haben wir mal entdeckt. Ich werde leider nicht schlau draus, weil ich finde, wir haben sehr fruchtbare Böden und spannenderweise heißen einige Schläge auf dem Acker bei uns auch Alment.
Hm.
Das heißt, es waren auch mal Almente hier oben.
Mhm.
Und in meinem Verständnis sind dann Almenten eher Böden oder Schläge, die eher gut sind oder fruchtbar. Darum teilte man sich die ja auch auf. Also da gibt's noch was zu recherchieren. Vielleicht muss das noch ein bisschen warten, bis ich mehr Zeit dafür habe.
Der nächste Winter mit Nebel und Schnee kommt.
Wahrscheinlich, ja.
Dafür Zeit. Nun habe ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass du in Ägypten unterwegs warst. Und das scheint, zumindest wird das so transportiert, eine Initialzündung für euer Projekt gewesen zu sein. Also was war bei dieser Reise nach Ägypten so faszinierend für dich?
Genau. Ja, das war durchaus prägend und es waren eigentlich sogar zwei Reisen. Es war einmal nach Ägypten, in das Sekem-Projekt. Ich denke, das ist vielen bekannt. Es ist eine sehr große biodynamische Kooperative, also mit Landwirtschaft und angrenzender, ja, man kann fast sagen Industrie, also Lebensmittelverarbeitung, Textilverarbeitung und so weiter. Und da ging es eigentlich von Anfang an darum, also der Ibrahim Abuleish, der das gegründet hat, der hat eigentlich Wüstenböden fruchtbar gemacht. Und das inzwischen auf Hunderten von Hektaren. Das wird jetzt inzwischen von seinem Sohn weitergeführt. Und das ist, wenn man da so Bilder sieht, und ich hatte die Ehre, den Ibrahim Abuleish noch persönlich kennenzulernen und seinen Ausführungen einen Abend lang zu lauschen, das ist schon sehr, sehr eindrücklich, wie der da begonnen hat. Also das ging dann um einzelne Bäume pflanzen und Brunnen graben, mitten in der Wüste so gesehen. Und heute sind das wunderbare Landschaften, voll von Vegetation, sehr produktiv auch und hat eine sehr hohe oder große Größe erreicht, so insgesamt. Das war das eine. Und das andere war aber auch eine Reise nach Tunesien, zu einer Dattelplantage. Und ich muss noch sagen, beide Reisen waren im Rahmen der Ausbildung zur biodynamischen Landwirtschaft, die wir dann gemacht haben. Und eigentlich war das Erlebnis in Tunesien noch für mich selber noch fast prägender, weil es war noch ein bisschen näher dran, noch ein bisschen fassbarer, weil man auch gesehen hat, was vieles noch nicht funktioniert. Das geht von Bewässerungstechniken über, wie finden wir Pflanzen, die sich etablieren und trotzdem von Vieh oder vor allem von Geißen da gefressen werden, da irgendeinen Kreislauf anzuregen. Und dann steht man da, und dann habe ich mich immer so an nach Hause erinnert, und das ist einfach das Paradies, oder, im Vergleich. Und dann so, ja, wie soll ich sagen, der Gedanke, wie wir da zum Teil damit umgehen, also gerade jetzt so, dann mache ich einen Link zur sogenannten modernen Landwirtschaft mit den Riesentreckern und so, das war schon sehr eindrücklich. Und ich würde sagen, das war so einfach, wie man so einen Samen mal in die Landschaft wirft und dann kommt dann irgendwann ein bisschen Wasser. Und das waren dann halt die Erlebnisse, die wir dann selber beim Bewirtschaften hatten, und dann keimt dieser Same. Also ich würde sagen, diese Reisen nach Tunesien und Ägypten waren so die Samen. Und das Wasser war nachher unsere Erfahrungen.
Okay, also ich habe beide Länder auch schon bereist. Wir haben uns auch solche, ich sag mal, Plantagen und ähnliche Sachen angeguckt. Ich fand das unglaublich spannend und für mich hat es auch nochmal die Wertschätzung dem Wasser gegenüber erhöht, weil ich gesehen habe, wie wenig und wie wertvoll das Wasser dort ja ist, wo du eigentlich sonst eben entweder wenig Wasser hast oder das Wasser einfach schnell versickert. War denn diese Reise nach Ägypten und Tunesien, das war während deiner Ausbildung, aber war das bevor ihr den Hof übernommen habt oder danach?
Das war davor und gerade so zu Beginn. Es war 2014 und 16. Entschuldigung, und um 15 haben wir begonnen. Also es war gerade so über die Hofübernahme, aber eigentlich eher, ich würde sagen, eher vorher gefühlt.
Waren deine Schwiegereltern noch auf dem Hof und haben den noch bewirtschaftet?
Genau, ja. 2014 waren sie noch am Ruder und 2016 waren wir dann schon in Charge und haben den bewirtschaftet.
Habt ihr dann über eure Ideen zum Umgang mit Wasser auch diskutiert und gesprochen? Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, dass das, ich sag mal, jemand, der das einfach diesen Hof schon 50 Jahre lang betrieben hat und natürlich aus einer anderen Zeit kommt und auch, auch einer anderen Klimasituation kommt, muss man ja auch so sagen. Wir haben ja nun mal den Klimawandel. Und jetzt kommen die jungen Leute und die haben plötzlich ganz andere Ideen. Das ist ja immer konfliktbehaftet oder oft konfliktbehaftet. Und dann auch bei so einem Thema wie Wasser, wo man ja vielleicht auch sagt, na, wir haben eine eigene Quelle, stell dich nicht so an, wir haben doch genug davon. Also gab's da, ich sag mal, ein Spannungsfeld?
Nein, Spannungsfeld an sich nicht. Ich denke, das Thema Wasser ist sowieso sehr präsent in der Landwirtschaft. Es wird halt sehr verschieden darüber nachgedacht oder eben die Dringlichkeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Ist jetzt wirklich so nötig, das und dies so zu machen oder eben nicht, wie du das auch schon angetönt hast vorhin. Aber natürlich ist es ein Thema, gerade wenn man eine eigene Quelle hat, dann diskutiert man über Wasser, dann diskutiert man über die Quelle, ist sie noch sauber, ist alles okay. Wir hatten die einmal auch ein bisschen revidiert in der Zeit, als wir den Hof schon übernommen hatten. Also das ist durchaus ein Thema. Und dann ist natürlich die Dringlichkeit. Das ist so der eine Punkt, weil das entscheidet dann darüber, verfolgt man einen Gedanken, eine Idee ganz konkret weiter oder eben nicht. Und es dauert ja schon seine Zeit. Also wir hatten, ich sag mal, die Initialzündung für dieses Wasserkulturprojekt kam so ab 2020 ganz konkret. Vorher war es sehr viel Erfahrung sammeln, durchaus war da immer eine trockene Phase oder Trockenheit und Heißwetterlagen waren da entscheidend in den Überlegungen. Und daraus entstanden dann so die ersten Gedanken, hey, ich muss da irgendwas ändern, und habe da auch im Gemüsebau eigentlich begonnen. Also die erste Idee war eigentlich im Gemüsebau, dass wir da dazwischen den Kulturreihen immer fixe, begrünte Wege oder Streifen etablieren. Und das ist einfach mal eine Maßnahme, Boden schützen, dauernd durchwurzelte Fläche, natürlich Photosyntheseleistung immer, ein bisschen Entspannung auch von der Bodenbearbeitung her, weil Gemüse ist eigentlich immer so ein bisschen intensiv, auch wenn man das extensiv macht, je nachdem, mit was man es vergleicht. Aber Bodenbearbeitung ist doch immer eher intensiv im Gemüsebau, auch bei uns. Und das war so die erste Idee. Und das wirklich aus dem Trockenheitsgedanken. Und dann war das so 2020, als so diese Ideen kamen. Es kamen dann natürlich auch so zündende Momente, so Blogbeiträge über Wasserhumus und die Relevanz auf das Klima und so weiter, dass dann plötzlich für mich so zwei, drei kleine Glühbirnen aufleuchteten. Das hat noch andere Bewandtnisse mit dieser Klimageschichte. Kam dann so auf die Idee und habe dann im 21 auch einen Versuch angelegt mal Und das war ja dann sehr spannend, dass genau 2021 ein sehr, sehr nasses Jahr war, zum Teil mit sehr starken Niederschlägen. Und das war wahnsinnig wichtig, weil da wusste ich, wenn wir was irgendwie unternehmen, da hatte ich ja noch überhaupt gar keinen Plan, was das sein könnte, außer diese Grünstreifen im Gemüse, muss es nicht nur für die Trockenheit oder heiße Perioden eigentlich funktionieren und uns resilienter machen, sondern eben auch für sehr nasse Jahre oder eben für Starkniederschlagsereignisse. Mhm. Und das hat dann das Feld schon nochmal sehr viel weiter geöffnet, mal gedanklich. Und rein von der Idee her war es immer noch diese Streifen. Ich habe die Versuche angelegt, so ein paar Meter schön geradeaus, ein paar Reihen gemacht. Das hat wunderbar funktioniert und habe dann gedacht, gut, das wage ich mal, das System vergrößern wir. Und nächstes Jahr machen wir den ganzen Gemüseanbau nach dem System. Und was dann mit all den Gedanken, ich so ein bisschen skizziert habe, schon jetzt war dann, ja, und wie legen wir diese Streifen jetzt an? Weil das ist dann ein fixes System, eine fixe Struktur, die wir da in die Landschaft zeichnen. Und das war dann tatsächlich so, es musste einfach schön aussehen. Punkt, fertig.
Also das tut das, wenn man die Luftbilder sieht, tut das
es tatsächlich, ja.
Das ist wunderschön. Wobei man natürlich so im ersten Moment denkt, na, die verschenken aber ganz schön viel Fläche, da könnte man doch intensiver arbeiten. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück, weil wir ja, wie ich eingangs erwähnt habe, wir uns über LinkedIn und einen Post kennengelernt haben. Da ging es um dieses Thema Wasserkultur. Und das ist ja nun, Wasser ist ja nun mal und Wasserkunst das Narrativ in meinem Podcast. Und ihr habt dieses Projekt Wasserkultur CH gegründet mit ein paar anderen zusammen oder diese Idee entwickelt. Und vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die das noch nicht so verinnerlicht haben. Was steckt hinter dem Projekt Wasserkultur CH? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Wasser also nicht als technisches Problem zu lösen, sondern eher so eine kultur- und naturprägende Gestaltungsaufgabe zu übernehmen? Vielleicht nochmal so, um die Zuhörenden abzuholen.
Ja, also es schließt eigentlich wunderbar an. Es war tatsächlich dieser Gedanke der Ästhetik, oder das muss schön aussehen. Ich glaube, das war dieser entscheidende Punkt, dass das eine viel größere Dimension angenommen hat, als ich das ursprünglich überhaupt mir vorstellen konnte, weil ich sage mal so, diese Grünstreifen, das war dann immer noch, man kann das technisch anschauen, ist so ein bisschen eine technische Lösung, aber tatsächlich war dieser Punkt entscheidend, weil darüber bin ich dann auf das Keyline-Design gestoßen und habe dann eigentlich somit die Dimension erfasst, was da alles möglich ist und dass es dann halt nicht nur darum geht, wir brauchen eine gute Wasserinfrastruktur, jetzt mal technisch gesehen, und wir machen diese Grünstreifen, um da ein bisschen weniger offenen Boden zu haben und bessere Durchwurzelung zu haben und vielleicht sogar auch da schon ein bisschen mit dem Wind, wir sind da sehr windexponiert auf unserem Hügel, dass das weniger austrocknet oberflächlich und so weiter, sondern dass wir da eigentlich mit der Landschaft wirklich arbeiten können, natürlich eingreifen, also wieder, es ist eine Kulturlandschaft und Kulturlandschaft ist immer, wenn der Mensch eingreift. Mhm. Und das tun wir halt so oder so. Und das war dann auch so die Initialzündung für den Namen, oder? Also Wasserkultur ist wieder so ein bisschen umfangreicher, als das einfach auf den technischen Aspekt zu reduzieren. Und mit den späteren Recherchen dann war dann tatsächlich, da kam dann dieses Keyline-Design, da kam dann dieser Gedanke mit Agroforst dazu, Baumpflanzungen und so weiter. Das hat dann das ganze Feld eigentlich geöffnet und mir wurde dann sehr schnell klar, dass es nicht nur um irgendeine eben technische Wasserlösung oder Bewässerungslösung geht für unsere Kulturen, sondern dass da noch viel, viel mehr drin liegt. Und ohne da schon zu wissen, was es genau alles bedeutet, aber es hat eine größere Dimension bekommen, auch im Sinne, den natürlichen Wasserkreislauf als solches mal anzuschauen und zu schauen, wie können wir auch da, wie soll ich sagen, den stärken und selber befähigen, dass er besser wird. Dieser kleine mikrolokale Wasserkreislauf auf unseren Flächen mal. Und vielleicht von der Herkunft her, also das ganze Projekt, das war eigentlich, das war unser Baby, so gesehen. Also wir haben uns dann nachher halt informiert, recherchiert und haben da nach und nach verschiedene Personen gefunden, auch dann halt Fachpersonen, wie zum Beispiel der Jodok Hunziker oder den Philipp Gerhardt, der war sehr, sehr eine entscheidende Person, auch im Sinne, dass er das Projekt dann nachher geplant und ausgeweitet hat vor allem. Also er ist da eigentlich verantwortlich, dass das nicht im Gemüsebau hängen geblieben ist, sondern eigentlich unsere ganze Betriebsfläche umfasst heute. Also wir haben uns das dann so zugeholt und die Kooperationen, die entstanden dann nach und nach.
Ist das also jetzt eher, wenn man das jetzt ein bisschen negativ ausdrückt oder ein bisschen provokativ, dann könnte man sagen, ja, das ist jetzt ein schöner Experimentierhof, den die da bauen. Das hat ja mit der realen Landwirtschaft nichts zu tun. Also ist das etwas gewesen, was aus eurer Experimentierfreude rausgekommen ist oder und dem Wunsch nach Veränderung, weil wir haben den Hof übernommen, wir wollen jetzt was anders machen als unsere Eltern? Oder ist es tatsächlich die Notwendigkeit gewesen, die ihr seht, wir müssen unsere Wassernutzung umstellen?
Ja, es waren alle drei Sachen tatsächlich. Aber am Anfang stand natürlich die Notwendigkeit. Also darüber sind wir überhaupt darauf gekommen, was jetzt ja alles besteht. Also die Notwendigkeit stand ganz klar am Anfang. Dann folgt ziemlich logisch dann die Veränderung, also der Wunsch nach Veränderung oder auch da die Notwendigkeit, sich Gedanken zu machen, wie können wir etwas ändern an unserem System. Wie gesagt, schon zuerst einfach am Anbausystem, einfach mal so. Und dann, ich würde sagen, spätestens als der Begriff oder die Methode des Keyline-Design zu mir vorgedrungen ist, dann würde ich sagen, kam das Experimentierfreudige definitiv dazu und hat inzwischen sicher einen großen Teil eingenommen, diese drei Aspekte. Ja, ich find's wahnsinnig toll, sind wir ein Experimentierhof. Das darf man durchaus so bezeichnen und für mich ist es ein Kompliment. Ist wichtig, das zu verorten, nämlich, und es ist ein Experiment. Es ist ein Experiment, das uns wahnsinnig viel Freude macht und ich bin wirklich überzeugt, dass wir da ganz viele Erkenntnisse gewinnen werden, jetzt schon haben, mal in der Umsetzung und noch in Zukunft Erkenntnisse bekommen werden, die dann nutzbar sind, auch in die Breite, in die Landwirtschaft hinein. Und ich denke, man kann das ganz pragmatisch schauen, irgendwo Wasser speichern, um es wieder zu gebrauchen später oder Bäume zu pflanzen in die Landschaft, ist jetzt nicht so weit von der Landwirtschaft weg. Man muss sich jetzt ein bisschen vielleicht an geschwungene Linien gewöhnen, die nicht mehr so ganz schnurgerade Felder oder so. Und der Umfang des Projekts ist natürlich groß und wichtig ist einfach, dass man, und das ist auch ein großes Ziel von mir immer wieder, wenn ich das auch weitergebe, es soll einfach Anstoß geben, um nachzudenken, was könnte ich an meinem Ort denn umsetzen, und zwar erstens, was passt in die Landschaft, was ist meine Notwendigkeit und an was habe ich Freude. Also es soll zum selber Denken animieren, das ist mir einfach das Wichtigste und darum, ich bin wahnsinnig glücklich mit dem Begriff des Experimentierhofes, ja.
Also ich finde, dieses Selberdenken, danke, weil das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch in der heutigen Zeit. Es ist schon wichtig, dass wir noch lernen, selber zu denken, nicht nur die KI zu fragen. Und ja, auf der anderen Seite muss man ja, wenn man das mal in den Kontext rückt, auch sehen, ihr lebt ja von eurem Hof. Also ihr müsst ja betriebswirtschaftlich auch denken, damit ihr von eurem Hof leben könnt. Es ist ja nicht so jemand, der sagt, da stecken jetzt irgendwelche vielen Geldgeber dahinter aus der Industrie oder sonst irgendjemand, die euch Geld geben, damit ihr da arbeiten könnt, sondern ihr seid Bauern, Landwirte, ihr müsst davon leben. Und dadurch seid ihr Unternehmerinnen und Unternehmer. Und die müssen in meinen Augen experimentierfreudig sein, denn sonst können sie sich nicht weiterentwickeln. Und dann sind sie irgendwann weg. Also das ist dieses Tradition ist gut, das haben wir ja festgestellt, auch in den anderen Podcast-Episoden schon, aber Tradition kann sich auch verändern. Und wir müssen das in all unseren Bereichen uns permanent entwickeln, damit wir, wenn wir stehen bleiben, sind wir irgendwann weg. Also von daher finde ich das super, wenn du den Experimentierhof schön findest mit dem und dann auch noch mit dem Geldverdienst, ist es eigentlich das Schönste, was man haben kann, wenn die Arbeit einem dann auch noch so viel Spaß macht. Ja. Nun hast du, ja?
Ich würde da schon noch gern kurz was dazu sagen. Das ist mir noch wichtig. Es ist so, wir haben ein Nebeneinkommen zum Hof. Das ist in dem Sinne sehr relevant. Ich sage immer so, das gibt uns den Mut, überhaupt sowas zu denken. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und was das Projekt ganz konkret betrifft, ist so, dass die Installation oder ich sage jetzt mal diese Anfangsinvestition, die wurde tatsächlich fremdfinanziert. Und zwar von einerseits öffentlicher Hand ein Teil, aber dann auch sehr viel Stiftungsgelder. Mhm. Das heißt, alles, was jetzt eigentlich ansteht zur Bewirtschaftung des Ganzen, das geht von Maschinerie über x welche Anschaffungen, Vermarktung, all das, das liegt in unserer Hand. Und das ist, ich sag mal so, schon genug. Und auch durch das, dass es ein Experimentierhof ist, oder dass das ganze Projekt ein Experiment ist, ist das auch wirklich sehr okay so. Es geht aber wirklich auch darum, und das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir gewinnen müssen, wie kann man solche Systeme kostengünstig umsetzen, damit sie genau diesen Aspekt, den du erwähnt hast, erfüllen. Oder? Also das ist mir schon sehr wichtig zu erwähnen, weil es ist doch sehr, ich würde sagen, noch früh, es ist pionierhaft und wir hätten das von uns aus nicht selber finanzieren können. Das wäre nicht möglich gewesen. Ich hoffe aber, dass das möglich wird in Zukunft und genau dazu soll das Ganze auch dienen, oder?
Das ist ja grundsätzlich so bei solchen Versuchen. Erstmal musst du jemanden finden, der den Mut hat, das umzusetzen auf seinem Hof oder auf seiner Fläche oder in seiner Fabrik, wie auch immer. Mhm. Und natürlich kann sowas auch schiefgehen. Und wenn am Ende was dabei rauskommt, von dem wir alle profitieren können, finde ich das auch absolut in Ordnung und auch notwendig heute, gerade vor der klimatischen Situation, von der wir auch stehen. Nun möchte ich nochmal zurück. Du hast nämlich zwei, drei Dinge genannt, die vielleicht nicht allen Zuhörenden ein Begriff sind. Und zwar einmal das Keyline-Design und andererseits Agroforstsystem. Wenn du zu den beiden Varianten vielleicht nochmal kurz was erzählen kannst, wie die bei euch ins Wasserkulturprojekt passen.
Genau, also Keyline-Design, auf Deutsch Schlüssellinie. Also Keyline ist eine Schlüssellinie und Keyline Design ist, ist eine Planungsmethode. Ich kann das ganz einfach und kurz erklären, selbst so über einen Podcast. Ihr könnt euch alle eine Hand nehmen und die Faust machen. Und dann habt ihr eigentlich so wie ein Primärrücken auf dem Hügel und dann die Fingerkuppen und die Gräben dazwischen sind dann immer so diese Täler und Hügel als Abfluss. Das heißt, man sucht sich in dem Tal, wo das Wasser dann zusammen runterfließt, diesen Keypoint. Das ist, wo sich die Landschaft von konvex zu konkav ändert. Dann gibt's dann immer so diese kleinen Tümpel da, also von bauchförmig zum hohlrückenförmigen. Dann ist da der Keypoint und von da zeichnet man den Höhenlinien entlang eigentlich Linien, um dieses Wasser abzufangen und auf die Kuppe zu bringen, also auf den Finger rauf. Das ist eigentlich das Keyline-Design.
Ja.
Dann
wo kommt das her?
Entschuldigung, wenn ich das kommt. Ursprünglich hat das ein Australier entwickelt, das Percival Yeomans hieß der. Das war ein australischer Bergbauingenieur, der dann in seiner Pension einen Hof gekauft hat in Australien, in sehr trockenem Gebiet und da seine Planungskills, die er sich erworben hat im Bergbau, zunutze gemacht hat und dann eigentlich so seine Landwirtschaftsflächen gestaltet hat. Und er hat das System dann so entwickelt, wie ich das jetzt auch beschrieben habe. Das ist die klassische Variante, also aus dem Tal Wasser rausführen, auf den Hügel hoch, quasi immer. Natürlich, es braucht ein bisschen Gefälle. Es ist jetzt so, dass es gerade auch bei unserem Projekt hat diese klassische Methode eigentlich keinen Einfluss gehabt, weil die Topografie eines Ortes ist ja sehr unterschiedlich und man hat nicht überall genau diese Situation, wie ich die jetzt beschrieben habe, wie wenn man diese Faust ballt und dann diese Fingergräben und Kuppen da so sieht. Das heißt, man nennt das heute auch Hauptliniensystem, also dass man eigentlich schaut, welche Funktion soll diese Linie haben auf einer Fläche und dann mit Einbezug der Topografie oder der Höhenkurven dann diese Linien zeichnet. Bei uns ist eigentlich so, wir haben das in zwei Teilflächen aufgeteilt. Die eine Fläche ist die Ackerfläche, die ist erhöht vom Hof. Topografisch ist sie etwa 20, 30 Höhenmeter höher als die Hofstelle. Und da sammeln wir das Wasser mit diesen Keylines, oder das heißt, es sind ja dann Wassergräben, die wir da angelegt haben, entlang dieser Linien, führen das zum Hof. Und dann haben wir vom Hof wegführend wieder solche Linien, solche Keylines oder Wassergräben gemacht. Und diese Linien haben viel mehr den Wassertransport als Hauptaufgabe. Weil das ist ein bisschen eine flachere Stelle als auf dem Acker. Also wir müssen da eigentlich nicht so viel Wasser abfangen, also dass es jetzt erosionsgefährdend wirken würde oder so weiter, sondern dass wir da eigentlich das Wasser weiter transportieren. Und das ist immer ganz entscheidend, dass man sich überlegt, welche Fläche oder welche Linie jetzt in dem Fall hat, welche Funktion zu erfüllen, damit das Gesamtsystem nachher funktioniert. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr schwierig, das so kurz zu erklären. Ich kann einfach sagen, von der ersten Skizze bis zur fertigen Planung bei uns sind 1,5 Jahre vergangen. Das soll so ein bisschen die Dimension darstellen. Und ich kann wirklich sagen, der Teufel steckt im Detail. Man muss da so viele Faktoren mit einbeziehen. Also das sind mal einerseits die natürlichen, Topografie, Bodenbeschaffenheit, Geologie und so weiter. Und dann aber auch die bewirtschaftungstechnischen Sachen, oder? Also Maschinenbreiten, wo muss ich wie reinkommen? Das heißt, was sind dann, wie weit sind die Linien voneinander entfernt? Enger, näher oder sind die weiter voneinander entfernt? Und das gibt doch einiges durchzudenken, bis das so mal steht auf dem Plan, und dann ist dann immer noch die Hoffnung, dass es dann auch wirklich in der Praxis so funktioniert.
Genau. Ja,
ich glaube, das ist so die Keyline-Geschichte, oder? Ja. Jetzt einmal ganz, ganz kurz erklärt. Und Agroforst ist dann eigentlich, das ist ein bisschen einfacher. Agroforst bezeichnet eigentlich eine Praxis, dass man Bäume auf Grünland oder Ackerflächen stellt in einem gewissen System und diese Kulturen kombiniert. Also das heißt, ich habe eine Getreidekultur, links und rechts davon eine Gehölzkultur. Das kann sein Energieholzproduktion, Wertholzproduktion oder, wie jetzt in unserem Fall, Fruchtgehölze. Mhm. Wir haben eigentlich ausschließlich verschiedenste Fruchtgehölze gepflanzt und speziell ist jetzt einfach in unserem Fall noch, dass wir das kombiniert haben. Also wir haben dieses Agroforst, diese Streifen, das sind immer einreihige Pflanzungen entlang dieser Wassergräben, die entlang der Keylines angelegt sind, gepflanzt. Das heißt, wir haben dann einzelne Regeln, die man so im Agroforst befolgt, auch gebrochen. Also zum Beispiel Pflanzrichtungen, ganz wichtig, es wird sehr viel Nord-Süd gepflanzt wegen dem Schattenwurf auf die Zwischenkulturen. Und weil bei uns das Wasser der Chef war, wie ich immer so sage, sind jetzt halt sehr viele Pflanzungen West-Ost. Das heißt, ich musste diesen Schattenwurf ein bisschen anders mit in die Planung einbeziehen. Aber das sind eigentlich diese zwei Elemente, die wir da kombiniert haben.
Habt ihr dort die klassischen Obstbäume, die im Luzern oder bei euch im Kanton sowieso wachsen, oder experimentiert ihr mittlerweile auch schon mit neueren, vielleicht sogar wärmeliebenderen Obstsorten?
Ja, eher das Zweite. Also wir haben tatsächlich auch noch einen klassischen Hochstammobstgarten, also mit Apfel, Birne, Kirschen, Pflaumen und so weiter. Und ich habe in diesem Projekt eigentlich keinen einzigen solchen Baum zusätzlich gepflanzt. Wir haben sehr viel anderes gepflanzt, also auf den Ackerflächen zum Beispiel. Das sind ungefähr 550 Meter Linie, die wir da bepflanzt haben. Das ist eine Kombination aus Edelkastanie und Holunder, immer abwechselnd. Und dann auf der Fläche, wo wir ein bisschen Grünland haben, und vor allem der Gemüsebau, sind sehr viele Beerenkulturen verschiedene. Dann als Ergänzung zu diesen Hochstammbäumen Niederstammobstpflanzungen gemacht, als Experiment da ein paar Mandelbäume zum Beispiel. Mal schauen, ob das irgendwas mal gibt. Mindestens blühen sie schön, denke ich mal.
Auf welcher Höhe seid ihr?
Also 650 Meter über Meer sind wir, ja, genau. Und dann Haselnuss. Also Kultursorten, alles Ertragssorten, genau. Und das ist eigentlich so diese große Vielfalt, die wir da gepflanzt haben. Und das ist wirklich auch eine betriebswirtschaftliche Entscheidung gewesen. Also was wollen wir zum Bestehenden ergänzen?
Mhm. Gut, das ist wie in der Aquakultur am Ende natürlich auch. Du kannst irgendeinen Fisch machen, den alle anderen auch machen, damit wirst du relativ wenig verdienen und wahrscheinlich relativ schnell auf die Baden gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Oder du nimmst eben etwas, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber du einen höheren Ertrag hast. Und ich könnte mir vorstellen, bei sowas wie der Edelkastanie, der Mandel oder solchen Sachen, könnte schon spannend werden. Also wir haben hier oben jetzt mittlerweile Landwirte und auch Gärtner, die von Melone über Aprikose bis zur Feige anbauen. Das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Also es ist sehr spannend und das in Schleswig-Holstein. Das ist schon eine spannende Entwicklung, die da stattfindet. Wobei sie natürlich immer mit unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann, ob es dann, warum ist es überhaupt so weit gekommen. Aber nochmal zurück. Also das sind ja zwei sehr spannende Varianten. Nun könnte man natürlich, ich mache das ja gerne mal, das ist so ein bisschen ketzerisch, Nachfrage, aber du sagtest, das Keyline-System oder Keyline-Design, das kam ja aus Australien, der hat das dann dort gemacht, wo es einfach einen sehr sandigen Boden gab, wo er wenig Wasser hat oder das vielleicht auch nur temporär Wasser hat, das versickert dann auch noch schnell in den sandigen Böden. Der musste also genau wie eure Kollegen in Ägypten und Tunesien ja schon sehr effizient und auch effektiv, also sehr effizient damit umgehen, sehr effektiv verteilen mit dem Wasser, das er hat, mit dem wenigen unter Umständen, weil das dann auch nicht lange an der Pflanze bleibt. Dann könnte man ja sagen, sag mal, wieso macht ihr das eigentlich? Weil ihr habt eine eigene Quelle, die ist auch noch relativ stabil und ihr wohnt in einem Bereich, wo es auch häufiger mal Niederschläge gibt. Wieso macht ihr diesen ganzen Aufwand? Also was steckt dahinter, dass ihr sagt, wir zumindest habe ich so verstanden, wir opfern ja auch ein bisschen Fläche für diese Kanäle. Und wenn man sich das, ich verlinke das alles auch nochmal, damit man sich das angucken kann. Also sowohl Kontakt zu euch als auch das Wasserkulturprojekt, als auch Keyline Design. Das sieht super schön aus, wirklich ganz toll. Aber ist es denn überhaupt notwendig für euch?
Also ich würde mal sagen, ja, genau aus dem Grund, den du vorhin ja genannt hast, weil es so schön aussieht. Ja, nee, das ist diese Frage, oder? Wann beginnt man mit was, irgendwas? Mhm. Und das ist eine Frage, die bekomme ich oft gestellt. Es ist so, dass ich dann jeweils antworte, es ist wunderbar, sind wir noch nicht so weit, dass es eine absolute Notdurft ist, so etwas zu installieren oder den Sinn darin zu sehen und denken, oh ja, ich will jetzt auch unbedingt, weil jetzt sehe ich es auch, jetzt ist nicht mehr 5:05, sondern schon später. Das heißt, wir können eigentlich noch sehr entspannt, würde ich sagen, daran arbeiten, Erfahrungen sammeln und dann schon mal Dinge verbessern, für eventuelle Sachen, die dann merken, die funktionieren nicht so gut, oder man weiß, das ist sehr individuell, muss man schauen, dass man das Standort angepasst macht. Das ist mal das eine. Ich finde, es ist absolut Zeit, um solche Dinge auszuprobieren, jetzt mal aus der Notwendigkeit heraus. Dann die Gehölze, die brauchen eine gewisse Zeit, bis die wachsen und ihre Klimawirkung oder Landschaftswirkung entfalten können. Also da ist ja gerade die Durchwurzelung einerseits und die Transpiration andererseits ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, nebst dem Ertrag, den man davon hat als Betrieb. Und das braucht seine Zeit, oder? Also wenn ich an die Edelkastanie denke, dann ja, rechne ich mal mit 20 bis 30 Jahren, bis ich da einen Vollertrag herauswirtschaften kann. Und ja, am besten hätte ich die vor 20 Jahren gepflanzt, oder? Weil, ja, das wäre jetzt super, wenn wir da den Ertrag hätten. Das heißt eben, wann beginne ich dann mit etwas? Und ich glaube, wir beginnen einfach, wenn uns etwas anspringt, wenn wir plötzlich das Gefühl haben, hey, irgendwie, da sehe ich einen Sinn drin. Ja. Das war ja auch so der Treiber immer wieder im ganzen Projektverlauf. Es gab wie kein Zurück mehr, weil ich einfach den Sinn darin gesehen habe, rein jetzt einfach mal für uns und dann später immer mehr auch ein bisschen übergeordnet, also die Resonanz auf das Projekt und dann den Effekt, den das haben kann, Wissensvermittlung, was ich unglaublich wertvoll finde. Nur schon für das lohnt sich's. Und was ich mittlerweile merke, und das ist ein Ertrag, oder auch eine Notwendigkeit, die immer noch schwer zu fassen ist. Aber es gibt so viele zusätzliche Aspekte, die da reinkommen. Ich würde mal sagen, die gar nicht mehr so viel mit Wasser zu tun haben, sondern die dann wirklich mal einerseits landwirtschaftstechnisch, aber auch landschaftstechnisch von relevant sind, wo ich merke, das hat noch so viel mehr Potenzial. Ich spreche einfach mal so die Multifunktionalität des Systems an sich an. Jetzt rein betrieblich gesehen, ertragsmäßig, was vorhin erwähnt, Fläche opfern, ja, kann man so sehen. Ich sehe das immer weniger so, weil wenn ich die Edelkastanie gut pflegen kann, dann wird die mir in einer Zeit sehr viel mehr Wertschöpfung auf die Fläche bringen, als wenn ich bis dahin ein bisschen mehr Getreide andauern kann. Es stellt einfach die Zeitdimension ein bisschen auf den Kopf. Und ich denke, das ist sowieso etwas, das wir unbedingt anders gestalten müssen in Zukunft. Da können wir separat mal einen Podcast machen, aber nicht die Wasserkünste, da geht es um Ökonomie, oder? Also unsere Solawi, die wir haben, die beackert diese Wirtschaftsfrage. Aus meiner Sicht Grund allen Übels momentan, wo wir hinsteuern. Aber das ist etwas, das ganz klar hervorkam. Ja, und dann einfach auch diese Landschaftsgestaltung mal. Ich glaube, wir dürfen durchaus auch Landwirtschaftsflächen als Garten denken. Ich glaube, man geht ein bisschen umsichtiger damit um, wenn man mit solchem Mindset auf den Trecker steigt. Jedenfalls bei mir beobachte ich das. Wenn ich einen Gartentrecker fahre, dann mache ich das ein bisschen mit einer anderen Demut und Ehrfurcht, als wenn ich so, oh, jetzt bin ich der Landwirt so. Das ist mehr so ein bisschen Kampfmodus. So empfinde ich das jeden Fall. Und ich habe die landwirtschaftstechnischen Aspekte angesprochen. Ich denke, wir kennen die Probleme. Also gerade wieder Maschinerie, oder? Das ist alles so groß, Bodenverdichtung, schwer. Und was ich merke hier ist, solche Systeme, gerade weil sie so ein bisschen Kurven haben und so und ab und zu so ein Dreieck übrig bleibt, man braucht viel wendigere Maschinen und die wendigeren Maschinen dürfen auch viel, viel kleiner und dadurch auch leichter sein. Mhm. Also das sind wie so Kaskadeneffekte an Orte hin, die ich zu Beginn nie gedacht hätte, dass die zum Vorschein kommen. Und das ist ein Riesenpotenzial. Oder das ewige Hin und Her zwischen Ökologie und Produktion. Ich merke, das löst sich wie ein bisschen auf, weil ich lasse automatisch, vielleicht sogar aus Faulheit, einfach mal eine Ecke stehen. Das gibt so ein Altgrasstreifen oder auch entlang dieser Gräben, die mähe ich einmal im Jahr richtig gut aus und ansonsten einfach so, dass die Pflanzungen gut wachsen. Und das sind alles Lebensräume, die ich da automatisch schaffe, ohne dass ich da irgendwie etwas für Subventionen optimiere, sondern einfach aus meiner Intention heraus oder ich werde dazu geführt, weil sich die Strukturen so zeigen. Also die Landschaft bringt mich eigentlich auf die Idee, was für Lebensräume, das ich schaffen könnte, währenddem ich darin arbeite. Das ist wunderbar.
Ich stelle mir das tatsächlich auch sehr einerseits sehr meditativ vor und andererseits eben genau das, was Unternehmende ja eigentlich machen, dass sie, wir hatten es gerade, aus dem Experimentieren, aus dem Mut, Veränderungen zu machen, ja, was Neues zu entwickeln, vielleicht mal auf die Nase zu fallen, das gehört einfach auch mit dazu, dann solche Dinge herausfinden. Und ich glaube, in dem Namen Agroforstkultur steckt ja eigentlich, oder Agroforstsystem steckt ja schon eine Verbindung aus der Agrikultur, also aus der Landwirtschaft und aus der Forstwirtschaft mit drin. Und da vielleicht auch so ein bisschen diese Verbindung zwei völlig unterschiedlicher Zeithorizonte, ne? Weil die Landwirtschaft ja, sagen wir mal, im Jahresrhythmus denkt oder vielleicht sogar noch kürzer und die Forstwirtschaft über Jahrzehnte denkt. Und das beides zu vermischen, klingt für mich jetzt erstmal nach einem sehr schlauen System, zumindest mal darüber nachzudenken. Jetzt hast du gerade erzählt, du mähst diese Gräben nur einmal im Jahr und es ist ein neuer Lebensraum. Merkt ihr durch eure Bewirtschaftung, die neue Form der Bewirtschaftung, denn einen Unterschied in der Biodiversität? Ist sowas erfasst worden oder habt ihr sowas erfasst?
Es ist noch schwierig zu sagen, weil es ist sehr, sehr jung. Also wir haben eigentlich vor etwa einem Jahr alles ganz fertig gebaut, installiert, also Speicherbecken, Weiher, Biotope und so auch. Und ja, es ist noch zu früh, um irgendwie jetzt ein bisschen umfassender was zu sagen. Auch gerade so diese Nützlings-Schädlingsthematik auf die Kulturen, das interessiert mich sehr, wie sich das entwickelt. Was aber schon zu beobachten ist, dass sie natürlich diese offenen Wasserflächen, die wir neu angelegt haben, also das Wasserspeicherbecken und diese kleinen wechselfeuchten Biotope da daneben und dann auch den Weiher, den Teichweiher, den wir angelegt haben. Ja, da haben sich in der kurzen Zeit jenste Libellenarten angesiedelt, da wurde der Grasfrosch heimisch und so weiter. Das ging sehr, sehr schnell. Beobachtungen, die man machen kann, die Schwalben, die aus dem Stall da rausfliegen und sich am Wasserspeicherbecken mit Wasser bedienen, das ist wunderschön zu beobachten. Also da geht schon was. Zum Teil sehr schnell und anderes, gerade die Bäume auch, die müssen ja erst irgendwo so ein bisschen sich entwickeln, diesen Lebensraum auch wachsen lassen, im sprichwörtlichen Sinn. Also das ist auch sehr langfristig zum Beobachten. Aber es sind einige kleine Effekte beobachtbar, ja.
Das ist eine schöne Überleitung, einige kleine Effekte, denn du machst ja auch Führungen und erzählst Menschen, was ihr dort macht und was ihr gemacht habt und gibst sozusagen deine Ideen und deine Intention und eure Erfahrung auch weiter. Da, ich kann mir vorstellen, da kommen auch andere Landwirte, Landwirtinnen und gucken sich das an. Mhm. Und generell ist die Landwirtschaft ja doch eher ein bisschen konservativ. Gibt's Unterstützung, Kritik oder wie stehen eure Kolleginnen und Kollegen dazu, zu dem, was ihr macht, wie ihr euren Hof bewirtschaftet?
Erstmal, ich kann natürlich die Stimmen jetzt einbeziehen, die ich höre selber. Alle anderen nicht.
Genau.
Aber ich muss schon sagen oder darf sagen, es ist eine sehr große und auch mehrheitlich sehr positive Resonanz auf das Projekt. Das freut mich ungemein. Das heißt nicht, dass sehr viele kritische Fragen auch kommen und das ist auch gut so. Das ist das, was ich vorhin im Selberdenken angesprochen habe. Das ist sehr wichtig sogar. Und ich betone immer wieder, wir machen auf unserem Hof jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mal ein bisschen alles, auch um herauszufinden, wie funktioniert so ein System. Für uns ist das Richtige. Da bin ich voll davon überzeugt. Aber das heißt nicht, dass es an einem anderen Ort auch so sein muss. Und da sind natürlich schon dann Fragen, ja, wie kann ich das und das bewirtschaften? Kann ich da die Tiere näher an die Gräben weiden lassen? Oder ja, muss ich jetzt das unbedingt auch so machen mit diesen Keylines und so weiter? Nein, es muss niemand was machen. Ich glaube, wichtig ist, dass man merkt, um was es geht. In der Essenz. Und es geht um den Wasserkreislauf und es geht um Resilienz. Und vor allem geht es darum, und das springt dann sehr gut an immer, es geht da auch um Selbstbefähigung, Selbsthilfe. Also ich sage den Landwirten und Landwirtinnen immer, es geht darum, dass ihr auch unabhängig werdet. Es ist der Wasserbezug in dem üblichen Bewässerungsdenken. Ist auch hier so, oder? Es sind die Quellen, das öffentliche Netz, dann sind Flüsse und Seen, wo Wasser entnommen wird oder entnommen werden kann. Und wir sind immer mal wieder an den Punkt gekommen, wo diese Wasserentnahmen auch reguliert wurden von der öffentlichen Hand. Und ich denke, das ist schon noch ein wichtiger Punkt, dass die Landwirte merken, dass sie sich selber helfen können und auch sollen, weil es ist ein wahnsinnig wichtiger Produktionsfaktor, das Wasser. Und wenn man von außen abhängig ist, sage ich jetzt mal so, dann ist dann sehr schnell fertig produziert mal. Also wenn ich aus dem Fluss nebenher kein Wasser mehr entnehmen darf und aber sehr abhängig bin davon, dann wird es schwierig, und zwar sehr schnell, oder? Und ich glaube, das ist so ein Anfangspunkt, und das haben sehr, sehr viele bis alle begriffen. Also das ist wirklich wunderbar. Und was noch so ein bisschen unterstützend oder sogar sehr unterstützend dazu kommt, dass jetzt bei uns in der Umgebung zwar ein Projekt läuft, also ein Ressourcenprojekt nennt sich das, und da geht es um Wasserretentionsmaßnahmen auf Landwirtschaftsflächen, immer aber gedacht in der Landwirtschaft und mit der Kommune zusammen, weil wir sprechen dann da ja durchaus auch von Hochwasserschutz, also ein wichtiger Aspekt auch für Betriebe, die im Siedlungsgebiet angegliedert sind. Und das ist auch ein öffentliches Interesse. Und ich denke auch, dass es sogar das Potenzial hat, wenn wir das neu denken und die Landwirte offen sind, da andere Lösungen oder Möglichkeiten anzugehen, dass das durchaus auch für das Image der Landwirtschaft sehr, sehr gut sein kann in Zukunft, weil das Potenzial aller Landwirtschaftsflächen in Bezug auf Abmilderung von Extremwetterereignissen ist beträchtlich. Also wenn ich schattenspendende Landschaften in Hitzeperioden anbieten kann oder Hochwasserschutz mit meinen Wassergräben anbieten kann, dann hat das eine Relevanz, oder? Das, denke ich, ist ein Potenzial, dass die Landwirte schnell erkennen. Ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen, gutes Gefühl dabei.
Eigentlich müsste ich jetzt an dieser Stelle Schluss machen, weil es gibt quasi kein schöneres Schlusswort als das, was du gerade genannt hast oder gesagt hast, das ist so schön. Aber trotzdem habe ich noch ein paar Fragen und vielleicht findest du dann nochmal so ein schönes Schlusswort. Haben mich zu diesem Thema mit dem Michael Messner zum Thema Schwammgarten und Schwammstadt schon mal was gemacht. Und das ist jetzt, sicherlich müssen wir das erweitern, Schwammlandschaft. Und da war der Clemens Kunitsch, da haben wir über Auen gesprochen. Und Auen sind ja oft auch Retentionsflächen und sind Überschwemmungs-, also aktiver Hochwasserschutz sind und ganz oft auch landwirtschaftlich genutzt oder genutzt worden früher. Aus gutem Grund, weil dann ja manchmal, wenn das Schwemmland war, es einfach vom Boden her toll war, wenn der Fluss mal über die Ufer getreten ist. Ich glaube, das ist ein Riesenaspekt, eine Riesenchance. Auf der anderen Seite auch das, was du gerade sagtest, dieses Thema, wie gehen wir mit dem Wasser um, wie bewerten wir Wasser? Und dass es so ein wichtiges Produkt oder so ein wichtiger Rohstoff für euch ja auch ist. Oder Produktionsmittel eigentlich. Rohstoffe ist ja nicht ein Produktionsmittel in dem Fall. Aber wie stehst du dazu? Ich meine, diese Entwicklung haben wir im Moment ja weltweit, dass Wasser an Konzerne verkauft wird. Und zumindest im Moment, so mein Blickwinkel drauf, man mag mich gerne korrigieren, ist, dass ich sage, ich bin da nicht so glücklich drüber. Schöner wäre es, wenn das Wasser tatsächlich eher in, sagen wir mal, staatlicher Verantwortung bleibt. Und der dann immer noch sagen kann, wie gehen wir mit dem Wasser um, wie dürfen wir das Wasser, wer darf es bekommen, wer darf es nehmen. Und so jemand wäre die Menschen, die eben Lebensmittel oder Strom oder Ähnliches produzieren, was für uns überlebenswichtig ist, die haben erstmal Vorrang und dann kommen die anderen. Also sowas wie Gartenbewässerung und Co. Ne? Oder Pool befüllen oder ähnliche Sachen, die müssen sich dann eben hinten anstellen in den Dürreperioden. Also siehst du da eine Entwicklung mit Sorge oder sagst du, ich glaube nicht, dass das kommt?
Ich glaube, das ist sehr regionenabhängig, wenn ich das jetzt mal global betrachte.
Mhm.
Also ich bin sicher, dass es in einigen Regionen, ich würde sogar auch Deutschland, Norddeutschland dazu zählen, ist die Gefahr sehr groß, dass das total privatisiert werden könnte. Sogar mit dem Argument, ja, wenn Wasser keinen Wert hat, dann schaut man nicht gut dazu. Das ist ja immer so ein Totschlagargument, das von dieser Seite kommt. Kann man so stehen lassen, wenn man in dem Rahmen denkt. Ich finde aber, den Rahmen muss man unbedingt auftun und weiterdenken. Und für mich ist Wasser natürlich ein Allgemeingut, ganz klar. Das Problem ist ein bisschen, dass wir so ein bisschen zwischendrin sitzen im Moment, oder? Es ist alles sehr, sehr getrieben durch das wirtschaftliche Denken, durch das kapitalistische Denken. Und da kommen natürlich solche Lösungen logisch zum Vorschein. Für mich sind das aber, wie soll ich sagen, fehlende Visionen im ganzheitlichen Sinne. Ich sage immer, ja, es ist ja, der Kapitalismus ist ja kein Naturgesetz. Im Gegensatz zu einem Wasserkreislauf, wie gut, dass er auch immer funktionieren mag, aber das spielt die Natur mit und ohne unseren Einfluss. Aber der Kapitalismus oder das Wirtschaftssystem, das ist was, das wir ändern können. Das liegt total in unserer Hand. Das ist ein System, das von Menschen gemacht wurde und auch dadurch geändert werden kann. Und da liegt ein Grundstein. Sehe ich auch in der Landwirtschaft generell so, es fehlen Visionen, also die Ernährung der Bevölkerung, wie gestaltet man die, dann kommen immer so wirtschaftliche Argumente als erstes, anstatt dass das ein Hilfsmittel wäre, um eine Ernährungswirtschaft mitzugestalten überhaupt. Aber wenn nichts wächst, können wir nichts handeln. Das ist eigentlich relativ simpel, oder? Also müssten wir eher dazu schauen, dass es gut wachsen kann und dass die Menschen, die da primär drin beschäftigt sind, also die Landwirte auch, sag ich jetzt mal ein bisschen umfassend, gute Bedingungen dazu haben, dass das hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die Entwicklung einer Gesellschaft. Und da ist natürlich das Wasser ein zentrales Element. Und ja, also ich bin zu 90% bei Wasser ist ein Allgemeingut, sollte politisch geregelt werden, ohne Einfluss der Wirtschaft. Und die restlichen 10% sehe ich, ja, es gibt kleine Bereiche, wo ich durchaus meine, vielleicht macht es da mal kurz als Übergangslösung vielleicht sogar Sinn, dem Wasser einen Preis zu geben. Aber da bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig. Weil wir sind da schnell an einem Ort von sozialer Ungleichheit und so, und das darf aus meiner Sicht mit dem Wasser einfach nicht passieren. Also zusammenfassend ein bisschen verhalten, aber optimistisch.
Das finde ich sehr spannend, weil tatsächlich war bis zu dem Gespräch jetzt mit dir mein Gedanke schon, um mit Wasser vorsichtiger umzugehen, ist es wichtig, dass wir Wasser einpreisen, also dass wir Wasser einen Wert geben. Ob der jetzt unbedingt monetär sein muss, ist was anderes, aber dass wir es tatsächlich bewerten. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich den Podcast mache, um Wasser einen Wert zu geben und den Menschen drauf zu sagen, schätzt es wert, weil es ist es wert, dass es geschätzt wird. Und Wasser ist so faszinierend, dass wir es eben auch schützen müssen sollten. Ich habe noch nicht so darüber nachgedacht, wie du das gerade formuliert hast. Von daher bedanke ich mich gerade für diese Anregung.
Schön, das
freut. Habe ich was zu tun?
Also ich würde sagen, ich würde den inneren Wert, oder das heißt auch die Beziehung von Menschen zum Wasser, Ich persönlich gebe dem viel mehr Fokus und Priorität, um diese Wertigkeit zu erreichen und dann die Dankbarkeit, die daraus entsteht und dann den umsichtigen Umgang damit. Das ist für mich so die Herleitung.
Ist das in anderen Ländern anders? Also in den Ländern, die du zum Beispiel jetzt bereit hast? Also wenn man über die Landesgrenzen hinweg blickt, gehen irgendwo Menschen kreativer, besser um als in dieser Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz?
schwierig zu sagen. Ich nehme es ein bisschen unterschiedlich wahr, aber wie gesagt, das ist ein kleiner Teil, den ich schon erblickt habe. Einerseits sehe ich, nein, man geht sogar noch unkreativer um. Das hat aber damit zu tun, dass einfach Wissen fehlt. Ganz einfach. Wissen über den Umgang mit Wasser, Wissen darum, dass es plötzlich weg sein kann. Gerade in so an der Grenze zu ariden Gebieten und so geht das relativ schnell. Und ich glaube, diese Sensibilität ist zum Teil nicht vorhanden. Und dann, wenn solche Situationen dann mal eintreten und dann man aber Lösungen findet, auch gemeinschaftliche Lösungen. Also ich kenne so Beispiele aus Indien zum Beispiel, als ein Ding, wo dann unglaublich viel passiert, also wo eine Gemeinschaft meistens initiiert durch jemanden sich um das Wasser kümmert und nachher diese Effekte sieht, das ist so ein Quantensprung, der dann passiert. Also dann ist dann nicht mehr Verstandeswissen, das dann funktioniert hat, sondern einfach wieder, sie sehen, oh, da verändert sich was, und zwar zum Positiven in kurzer Zeit, und es geht uns allen sehr viel besser. Und dann wächst dieses Verständnis, dann wächst auch dieser, dann, ich glaube, immer wenn man entspannter ist, ist es auch kreativer. Und dann kommen diese Lösungen oder Ideen, die dann viel, viel näher an der Natur sind, weil die Natur an sich ist ja unglaublich kreativ. Das Statische, das kennt die Natur eigentlich nicht so gut wie wir.
Nee, nicht so wirklich.
Und darum, ich beobachte beides ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da viel auch damit beschäftige, was passiert, wo überall auf der Welt in dem Bezug. Es springt mich mal wieder das und das eine an.
So. Ja.
Aber das ist so mein Eindruck.
Okay, danke für die Einschätzung. Jetzt, wir nähern uns langsam dem Ende unseres Gesprächs. Ich habe noch ganz viele Fragen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal miteinander sprechen, wenn du Lust dazu hast, weil ich euer Projekt sehr, sehr spannend finde und ich glaube, da wird sich im Laufe der Jahre jetzt einfach noch viel tun. Und wenn ich jetzt ihr seid ja auch noch, ein Demeter-Betrieb, wenn ich das richtig gelesen habe, und ihr betreibt eine Solawi, also eine soziale Landwirtschaft. Gibt's, Demeter kenne ich jetzt eher so schwerpunktmäßig Boden, also dass sie sagen, wie gut der Boden behandelt wird, damit ich eben entsprechenden gesunden Boden habe, entsprechenden Ertrag und so weiter und gesunde Pflanzen. Die Solawi ganz anderen sozialen Hintergedanken, gesellschaftlichen Hintergedanken. Was für Rückmeldungen gibt's da bezüglich eurer Wasserkultur? Oder gibt's da überhaupt keine? Nehmen die das einfach hin?
Nee, das nehmen sie nicht so hin. Und zwar ab dem Punkt, wo sie selber das erste Mal gesehen haben oder drinstehen. Das ist ja so, oder? In unserer solidarischen Landwirtschaft, das ist immer sehr eine enge Beziehung, die wir da zu pflegen oder pflegen versuchen, mit Versammlungen, mit Mitarbeit. Also das ist Beziehungspflege eigentlich für mich. Und trotzdem sind dann die Leute ja unterschiedlich viel auf dem Hof. Und das, was ich jetzt bis jetzt beobachte, und das ist generell, das geht jetzt auch weit über die Solawi heraus, das sind alle Menschen, die da schon bei uns waren und an der Führung teilgenommen haben. Ich merke einfach, nebst all den technischen Aspekten, ich fasse jetzt mal so zusammen, da passiert was. Also die Menschen sind berührt auf irgendeine Art und Weise, mehr oder weniger, aber sie sind berührt von dieser Landschaft, von dieser Möglichkeit, überhaupt so etwas zu machen. Es ist ja auch etwas nicht so Bekanntes. Plötzlich kann man sagen, ah, das ist ja schön hier. Und ich glaube, dieses Schöne, das macht ganz viel. Und das ist ein Türöffner. Und dann beginnen sich die Menschen noch viel mehr zu interessieren, gerade jetzt so landwirtschaftsfernere Menschen, sage ich jetzt mal, stellen plötzlich Fragen, die ihnen wahrscheinlich vorher gar nicht in den Sinn gekommen wären. Aber es hat immer damit zu tun, dass sie das erleben, dass sie selber das erfahren, weil sie da mittendrin stehen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich könnte da ja auch ein kleines Büchlein schreiben inzwischen und das verteilen überall, das hätte nie die gleiche Wirkung. Und darum, das ist schon ein ganz schöner Türöffner auch für weiterführende Themen und auch, ich denke auch für die Aspekte und Gedanken, die die biodynamische oder die Demeter-Landwirtschaft mit sich bringt, dass man einfach versucht, oder das ist so ein großer Wunsch von uns auch, dass wir versuchen, den Leuten mitzugeben, auch so ein Hof, einen Betrieb als Gesamtsystem versuchen zu erfassen. Also dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Und das ist gerade so, heute in der Wissenschaft wird sehr vieles seziert und auseinandergenommen, da hat man da eine Erkenntnis und da auch und da auch und da auch. Aber der Zusammenhang wird dann manchmal auch untersucht, aber auch wieder seziert, dieses mit diesem, aber das funktioniert in der Natur so viel komplexer, dass es eigentlich mit dem Verstand sehr, sehr, sehr schwierig bis gar nicht zu erfassen ist. Und dann kommt eben das, was passiert mit den Menschen. Also da spricht irgendwo das Herz eine große Rolle dabei. Und ich glaube, da passiert auch sehr viel Verständnis dafür. Und dann sind viele Fragen zum Teil einfach auch schon beantwortet, dann spannenderweise. Und das finde ich wunderbar, oder? Weil ich bin generell ein bisschen so unterwegs. Es darf doch auch mal nicht erklärbar sein und trotzdem gut. Ich lasse das zu.
Ja, und vielleicht ist es heute mit unserem Wissen einfach nicht erklärbar. Und irgendwann kommt jemand auf die Idee oder auf die Lösung oder vielleicht auch nicht. Und das ist trotzdem schön. Das gibt es immer wieder. Ja, danke für diese Einschätzung. Das finde ich sehr schön. So langsam zum Ende kommt, wenn Wasser eine Stimme hätte, was würde es heute über den Katzhof sagen?
Ich würde sagen zuerst mal danke. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe natürlich. Aber nee, ich glaube, danke, das wäre das Erste. Zweitens viel Glück weiterhin. Und gutes Gelingen wahrscheinlich so. Ja, mit allem, was dann dazugehört, oder? Also, dass sich das Wasser dann wünscht, ich möchte gerne an anderen Orten auch so behandelt werden. Und du könntest dann da und da noch ein bisschen besser schauen. Und übrigens, da wäre doch auch noch ein guter Standort, wo ich gerne noch ein bisschen präsenter wäre. Passiert schon. Da muss ich dir selber ein bisschen auf die Füße treten und mal eins nach dem anderen angehen. Aber das Wasser zeigt schon, wo es hingeht. Und das ist eine ganz schöne Erkenntnis jetzt über die Jahre. Also ich merke immer mehr, das Wasser war ganz klar der Haupttreiber und auch Ausgangspunkt. Und heute weiß ich, das Wasser zeigt uns einfach den Weg an verschiedene Orte, wie wir tätig sind, wo wir uns verweilen, wie wir zusammen miteinander umgehen und so weiter. Also eben gesellschaftlich, landwirtschaftstechnisch, ökologisch, vom Ökosystem her gesehen, klimatisch, was auch immer. Das Wasser zeigt uns den Weg, wenn wir ihn denn sehen wollen. Ja, schön. Das freut mich sehr.
Ja, also ich glaube, so wie du sagtest, ich hätte es jetzt gesagt, das spricht zu uns. Wir müssen nur lernen, wieder zuhören zu können. Aber dass es uns den Weg zeigt, ist definitiv auch so. Ein sehr schönes Bild, das du da gemalt hast. Am Ende jedes Gesprächs frage ich meine Gäste immer noch mal, hast du drei Tipps für unsere Zuhörenden, wenn sie sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen möchten oder die du ihnen einfach so mitgeben möchtest, speziell natürlich zum Umgang mit Wasser?
Ja, also ein Punkt ist sicher, ganz einfach gesagt, freut euch am Wasser. Und mit dieser Freude kommt auch die Wertschätzung und die Dankbarkeit. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um eine Verbundenheit und einen umsichtigen Umgang mit dem Wasser zu pflegen. Und da reicht zu Beginn einfach die Freude. Eine kindliche Freude an dem, was uns das Wasser zeigt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich weitergeben möchte. Dann ein bisschen übergeordneter, es kommt ja auch unser Projekt aus einer Herausforderung, deren wir begegnet sind, heraus. Man kann durchaus auch herausfordernde Situationen mit viel positiven Gedanken, mit viel Freude und auch Kreativität begegnen. Und an ihnen arbeiten. Das ist etwas, das ich auf dem Hof immer wieder erlebt habe. Das ist wirklich schön. Also positiv an Herausforderungen herangehen. Und dann ganz, ganz niederschwellig kauft beim Landwirt, bei der Landwirtin eures Vertrauens ein. Also wenn ihr findet, hey, der macht das mega toll, dann ist es schön, wenn er das hört. Und noch schöner ist es, wenn er es hört und er noch dafür etwas in die Kasse bekommt. Das ist schlussendlich halt unsere harte Realität. Und ja, es ist so, wenn wir uns auch bei uns, wenn wir unsere Produkte, unsere Lebensmittel verkaufen können, dann sichert das unsere Existenz und motiviert uns weiter, solche Experimente zu wagen.
Und dann noch regional und dann noch weißt, wie es produziert wird.
Genau.
Ja, das schmeckt halt einfach auch nochmal anders. Hm. Und wenn du dann tatsächlich dem Landwirt nur mal über die Schulter gucken kannst oder der Landwirtin, das bringt schon auch ein bisschen anderen Stellenwert deiner Lebensmittel gegenüber, finde ich.
Zumindest. Genau.
Ja. Ja. Super. Markus, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses doch deutlich längere Gespräch, als ich es ursprünglich geplant hatte. Aber zwischendurch war ich in Gedanken und sagte, mache ich 2 Folgen draus. Aber es ist so schön gewesen. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe selber wieder eine ganze Menge Anregungen bekommen. Herzlichen Dank.
Schön. Ganz herzlichen Dank auch dir, Jürg. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Und ich hoffe, es finden sich ganz viele interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlichen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Und alle, die da draußen zugehört haben, ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer ihr das gerade gehört habt, denn das hilft mir ein bisschen weiter. Und wie am Ende immer, bleibt mir nur zu sagen, bleibt im Strom. Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.